Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Wir bleiben beim Fußball. Immer wieder gibt es Schrecksekunden in den Stadien, wenn zwei Spieler mit den Köpfen zusammenrasseln oder ein Spieler den Ball aus kurzer Entfernung ins Gesicht bekommt. So auch am vergangenen Mittwoch, als BVB-Verteidiger Mats Hummels nach so einem Treffer reichlich benommen über den Platz gelaufen ist. Seit einiger Zeit ist bekannt, dass durch solche Situationen ausgelöste Schädel-Hirntraumata das Risiko von Demenz im Alter steigern können. Deshalb hat die Deutsche Fußballliga jetzt ein Protokoll verabschiedet, wie mit Schädel-Hirntraumata im Sport umgegangen werden soll. Sportmediziner Klaus Reinsberger von der Universität Paderborn hat an diesem Protokoll mitgewirkt. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, ob Fußball ein gefährlicher Sport ist.
Wenn man sich Kopfverletzungen anschaut und insbesondere die leichtgradigen Schädel-Hirntraumata oder die leichtesten Formen von denen, nämlich die Concussions, muss man sagen, dass Fußball kein Hochrisikosport ist, sondern das sind eher diese Kollisionssportarten wie Rugby, American Football oder Eishockey. Aber auch in den Kontaktsportarten, den Sie zum Beispiel im Fußball, kommen tatsächlich eben natürlich Kopfverletzungen vor und denen muss man begegnen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Situation in Deutschland betrachte, dann ist nicht nur hier Fußball sicherlich die Sportart Nummer eins, die beliebteste Sportart, was bedeutet, auch wenn die sogenannten Inzidenzen oder Inzidenz-Ratios niedriger sind als in diesen von mir genannten Kollisionssportarten, haben wir es doch wahrscheinlich jedes Wochenende mit einer beachtlichen Anzahl an Kopfverletzungen zu tun. Und deswegen ist dieses Thema sehr, sehr wichtig. Aber insbesondere muss man sagen, dass wir dadurch natürlich das Bewusstsein für auch die Ernsthaftigkeit von Kopfverletzungen bilden wollen. Und jetzt durch das Protokoll, was eben auch von allen Mannschaften der ersten und zweiten Fußball-Bundesliga unterschrieben wurde und wo sich jeder eigentlich selbst verpflichtet, sich an dieses Protokoll zu halten, ist ein nächster Schritt getan.
Was empfehlen Sie in diesem Protokoll?
Also in dem Protokoll geht es zum einen um das neurologische Baseline-Screening. Das heißt, dass jede Mannschaft sich auch dazu verpflichtet, vor der Saison ein Baseline-Screening durchzuführen. Es geht darum, dass jede Mannschaft sich auch verpflichtet, im Rahmen des medizinischen Überprüfungssystems möglicherweise auf der Bank eben durch die technischen Hilfsmittel auch im Spiel kritische Spielszenen nochmal zu überprüfen, insbesondere auf die Möglichkeit einer Verletzung. Das betrifft nicht nur Kopfverletzungen, aber insbesondere eben auch Kopfverletzungen. Und das gilt auch der Ausbildung von Spielern und dem Betreuerstab. Also das heißt, dass in der medizinischen Abteilung und nicht nur da, sondern im gesamten Verein ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, wie mit den Kopfverletzungen und wie auch mit möglichen Kopfverletzungen umzugehen ist. Das bedeutet zum Beispiel, dass im Rahmen eines Zusammenstoßes, eines Zusammenpralls, eines Kopftraumas auf dem Spielfeld zunächst mal innerhalb von 3 Minuten eruiert werden soll, ob weitere Maßnahmen notwendig sind oder ob man im Rahmen dieser 3 Minuten eigentlich schon sagen kann, nein, hier hat mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit keine relevante Schädel-Hirn-Verletzungen stattgefunden. Und das geht dann weiter bis hin zur Anwendung verschiedener diagnostischer Maßnahmen und eben auch der Anwendung eines Return-to-Play-Protokolls, was sich eben an internationalen Standards orientiert, zu dem sich die Vereine selbst verpflichtet haben. Und ich glaube, was man auch hervorheben kann, ist, dass diese Selbstverpflichtung getragen wird nicht nur von den Mannschaftsärztinnen und Mannschaftsärzten, sondern eben auch von den Verantwortlichen und den Trainern der Vereine.
Was ist denn neu an diesem Protokoll? Was sind neue Maßnahmen, die bisher so nicht umgesetzt wurden?
Also ich glaube, das Neue ist jetzt erstmal, dass sich wirklich alle Mannschaften dazu verpflichtet haben, das einzuhalten. Neu werden immer wieder viele Dinge aus der Wissenschaft in die Praxis übertragen, weil das ist ein Thema, mit dem wir heute auch ganz anders umgehen als zum Beispiel vor 5 Jahren, weil andere Dinge aus der Wissenschaft kommen und die dann möglicherweise auch in andere Leitlinien oder Änderungen der Leitlinien im Umgang mit diesen Schädel-Hirn-Traumata hineinmünden. Und das ist ein dynamischer Prozess. Da werden wir jetzt Mitte des Jahres auch neue Leitlinien bekommen von der Concussion in Sports Group. Die werden wahrscheinlich so im Juni etwa publiziert. Und auch da werden wieder einige Anpassungen kommen. Den kann ich jetzt nicht vorgreifen, da müssen wir auf Juni warten. Aber auch die werden wir dann unmittelbar umsetzen. Das heißt also, dieses Protokoll wird sich immer an den aktuellen Daten und an den aktuellen internationalen Empfehlungen orientieren. Ist aber gleichzeitig so strukturiert, dass es eben praktikabel ist und insbesondere für den Fußball gut anwendbar und umsetzbar ist.
In der Vergangenheit gab es dann aber gerade auch bei Spielern, die ausgewechselt werden sollten, weil eben ja die Gefahr eines Schädel-Hirntraumas bestand, dass die sich sehr darüber aufgeregt haben. Was macht Sie sicher, dass die Umsetzung in der Praxis klappen wird?
Die Bewusstseinsbildung für solche Dinge, die vielleicht tatsächlich in den letzten, muss man sagen, Jahrzehnten ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, jetzt allerdings gerade so in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren doch ziemlich vorangetrieben wurde. Ich glaube, die braucht Zeit, also dass das in allen Köpfen ankommt. Aber durch diese Selbstverpflichtung ist eigentlich der erste Schritt dazu da, diese Bewusstseinsbildung auch den Verein und damit nicht nur den Spielerinnen und Spielern, sondern allen gegenüber klarzumachen. Insgesamt geht es ja darum, dass wir nicht über eine bestimmte Maßnahme, über ein Protokoll sprechen, sondern diese Maßnahmen, auch die jetzt veröffentlicht wurden, das sind ja relativ viele Maßnahmen, die an verschiedenen Stellen ansetzen. Und ich glaube, dass eben diese Bewusstseinsbildung nur dadurch geschieht, indem man eben an verschiedenen Stellen ansetzt und dann eben Schritt für Schritt weitergeht, das Ganze eben auch dem aktuellen wissenschaftlichen Stand anpasst und damit eben dieses Bewusstsein erzeugt, dass nicht nur die Ärztinnen und Ärzte in den Vereinen, sondern eben auch alle Offiziellen und die sportliche Leitung und die Spielerinnen und Spieler wissen, wie wichtig dieses Thema ist.
Es wird ja immer wieder darüber diskutiert, bei Kopfverletzungen die Spieler direkt auszuwechseln und eine zusätzliche Auswechslung möglich zu machen, dass der Spieler also sozusagen ohne Nachteil für das Team ausgewechselt werden kann. Warum empfehlen Sie das nicht in Ihrem Protokoll?
Weil das eigentlich schon implementiert ist, weil seit der Corona-Pandemie im deutschen Fußball die fünfte Auswechslung weiter Bestand hat. Es gibt ja einige andere Verbände auf der Welt, die das erproben, ob man jetzt die fünfte Auswechslung oder noch mehr Auswechslungen zur Verfügung stellen soll oder erlauben soll bei Kopfverletzungen. Und das ist im deutschen Fußball eigentlich gar nicht notwendig, weil diese fünf Auswechslungen weiterhin Bestand haben. Und soweit ich die Daten überblickt habe, auch so zu 3/4 etwa, insbesondere in den letzten Minuten, ausgereizt wurden. Das heißt also, bei den bestehenden Regeln, die ja schon deutlich über das hinausgehen, was wir vor der Corona-Pandemie kannten, ist es durchaus so, dass man auch kurz vorm Schluss oder kurz vor Spielschluss in den allermeisten Fällen noch eine zusätzliche Auswechslung hätte im Falle einer Verletzung. Das betrifft natürlich nicht nur Schädel-Hirn-Traumata oder Kopfverletzungen, sondern auch andere Verletzungen.
Ein anderes Thema, was immer wieder kommt, sind Kopfbälle. Sind die wirklich so gefährlich für den Kopf?
Ja, auch das muss man sehr differenziert betrachten. Die Diskussion wird leider sehr, sehr oft emotional geführt. Aber hier muss man ein paar Sachen unterscheiden. Also zum einen finden Kopfbälle statt im Fußball, das wissen wir natürlich. Und Kopfbälle sind auch Risikosituationen für Schädel-Hirn-Traumata. Da allerdings nicht in dem Ball-Kopf-Kontakt, sondern Schädel-Hirn-Traumata im Rahmen von Kopfball-Duellen entstehen eher durch Kopf-Kopf-Kontakt oder Schädel-Ellenbogen, also das heißt durch den Kontakt mit dem Schädel mit einem anderen Körperteil im Rahmen eines Duells oder auch mal mit dem Pfosten, dem Boden oder anderen harten Dingen. Da sind wir allerdings jetzt nicht spezifisch beim Thema Kopfball, sondern eher beim Thema Kopfball-Duell und dann wieder beim Thema Schädel-Hirn-Trauma, wo die Algorithmen oder Mechanismen, die auch im Protokoll festgehalten sind, eben greifen. Zudem muss man sich sicherlich auch anschauen, in welchen Kopfballsituationen solche Schädel-Hirn-Traumata bevorzugt auftreten können, vielleicht auch ligaspezifisch sich das anschauen, um dann daraus Lehren zu ziehen, welche dieser Kopfballduelle besonders gefährlich sind oder nicht. Das hat bis jetzt noch nicht stattgefunden, sondern Kopfballduell wird ja immer gleich Kopfballduell gesetzt. Das zweite Problem ist eben, dass auch Kopfball immer gleich Kopfball gesetzt wird, wobei jedem, glaube ich, klar ist, dass wenn man einen Kopfball aus unmittelbarer Nähe mit einer sehr, sehr geringen Ballgeschwindigkeit spielt, weniger Kräfte auf den Schädel und damit auch aufs Gehirn einwirken, als wenn man zum Beispiel aus langer Distanz einen Ball abbekommt und vielleicht sogar gar nicht darauf vorbereitet ist und den Aufprall abdämpfen kann, zum Beispiel durch eine Anspannung in der Hals-Nackenmuskulatur. Auch das muss man differenziert betrachten. Und deswegen würde zum Beispiel auch ein Kopfballverbot jetzt bei Kindern und Jugendlichen nicht unbedingt diese Situation in den Erwachsenenligen lösen, wenn man auf einmal diese Kopfballduelle zum Beispiel unkoordinierter durchführen müsste, weil man es eben vorher nicht trainiert hat. Hier geht es aber darum, das Kopfballspiel und vor allen Dingen das Kopfballtraining möglichst schonend und effektiv für das Gehirn zu machen.
Werfen wir noch einen kurzen Blick nach England. Dort haben unter der Woche 380 Sportler ihre Sportverbände verklagt, weil sie in hohem Alter Demenz bekommen haben und das auf ihre sportliche Karriere zurückführen. Darunter sind auch 15 Fußballer. Wie blicken Sie darauf, dass jetzt auch auf diese Art und Weise Aufmerksamkeit auf das Thema gesetzt wird?
Also, dass dieses Thema Aufmerksamkeit bekommt, ich glaube, davon kann das Thema nur profitieren, wenn diese Aufmerksamkeit jetzt nicht emotional gesteuert ist, sondern tatsächlich auch rational gesteuert ist und nicht in die andere Richtung geht, dass man jetzt sagt, wir müssen jetzt aufhören, Fußball zu spielen oder müssen verschiedene Sportarten verbieten oder so. Ich glaube, die Aufmerksamkeit, die tut diesem Thema ganz gut, insbesondere, weil die vielleicht in den letzten Dekaden noch nicht so da war. Auf der anderen Seite ist es eben wichtig, und ich gucke da jetzt primär mit den Augen eines Wissenschaftlers drauf, dieses Thema tatsächlich wissenschaftlich nüchtern und nicht emotional zu behandeln. Ich kann natürlich nichts zu den Klagen oder Verbänden sagen, die da im Raum stehen, aber es ist so, dass zum Beispiel das Demenzrisiko oder 40 bis 45% eines Demenzrisikos werden durch 12 potenziell reversible oder behandelbare Risikofaktoren bedingt. Und davon sind insbesondere repetitive Schädelhirntrauma nur eins. Und da gibt es eben noch sehr viel andere. Und im Einzelfall diese Kausalität herbeizuführen, die ist nicht einfach. Die ist auch wissenschaftlich noch nicht endgültig im Konsens gelungen. Und deswegen muss man sich immer das Gesamtbild anschauen. Das ist natürlich jetzt meine Blickweise als Wissenschaftler auf das Thema, die ich aber ganz, ganz wichtig finde und auch in meinem klinischen Alltag immer anwende, dass ich versuche, eben nicht zu monozentrisch auf diese Dinge zu schauen, sondern immer den gesamten Menschen und was das Leben dieses Menschen so mit sich gebracht hat, in dieses Modell mit einfließen zu lassen, um dann am besten beraten zu können.